Josh, was sagt ein Vogel an Halloween?
Kuckuck?
Trick or tweet.
Na, ich habe auch einen guten Witz für dich. Ein Vampir kommt besoffen nach Hause. Seine Frau schimpft, musst du immer Alkoholiker beißen? Und damit moin und herzlich willkommen zur 43. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit mir, Josh Kliemann.
Und mir, Christoph Wellbrook. Wir präsentieren euch auch in unserer heutigen, besonders schaurigen Halloween-Folge zwei unheimliche Geschichten voller schauriger, gruseliger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse oder unerklärbaren Phänomenen.
Und auch am Ende dieser schaurigen Folge liegt es dann zunächst an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten fiktiv sind oder ob sich in ihrem Kern etwas Wahres verbirgt.
Und über diesen Kern wird euch Josh nochmal aufklären, wie ihr diesen überspringen könnt.
Genau, falls ihr hier neu eingestiegen seid mit Folge 43 und die Auflösung der vorherigen Folge nicht hören wollt, dann springt einfach zu Timecode 16 Minuten und 45, denn ab dort beginnt direkt die neuen Geschichten von heute.
Ganz genau. Tja, das heißt, wir beginnen jetzt mit der Auflösung der Geschichten aus Folge 42. Einmal das Paket von Josh, was ich euch nochmal kurz zusammenfassen kann. Denn in dieser Geschichte ging es um einen Workaholic, der zum ersten Mal seit langer Zeit Urlaub macht. Und während eines kleinen Spaziergangs, bei dem er seinen Urlaubsort ein bisschen besser kennenlernen möchte, durch ein Villenviertel streift und dann plötzlich auf der Fußmatte einer Villa ein Paket entdeckt. Und dieses Paket lässt ihn nicht los. Es geht ihm nicht mehr aus dem Kopf, buchstäblich nicht. Er träumt sogar davon und er muss unbedingt wissen, was der Inhalt dieses Paketes ist, sodass er am nächsten Tag zurückkehrt und über den Zaun springt und das Paket öffnet.
Ganz genau.
So, und bevor ich hier mein Urteil abgebe, kann ich ja mal zusammenfassen hier, was ihr uns denn gesagt habt, was ihr glaubt. Und das ist dieses Mal wirklich auch deutlich, ziemlich deutlich sogar, deutlicher, als wir es eigentlich gewohnt sind. Denn 29% von euch glauben, dass diese Geschichte wahr ist, während 71% glauben, dass diese Geschichte falsch ist. Also 70-30, wenn man so will, aufgerundet. Tja, ich fasse mich kurz. Das hast du dir ausgedacht. Das ist einfach, das kann nicht sein. Ich kann dir nochmal eben sagen, was ich eben in dem Recap nicht gesagt habe, weil er macht dieses Paket auf und in diesem Paket ist eine Nachricht, die an ihn adressiert ist.
Yes.
Und das, da würde es doch mit dem Teufel zugehen.
Ja, vielleicht geht es ja mit dem Teufel zu.
Wenn das der Realität entspreche.
Nee, tatsächlich ist die nicht echt, aber die Idee kommt auch gar nicht von mir, sondern von meinem kleinen Bruder Luca. An dieser Stelle gehen einmal Credits raus an Luca. Denn
ey, ich dachte jetzt wirklich, es kommt wieder so ein, diese Geschichte ist zwar nicht wahr, aber ich habe schon wieder so eine geisteskranke Inspiration gefunden.
Nee, er hat eine Inspiration gefunden und zwar war er in den Flitterwochen auf Mallorca und kam da mit seiner Frau an einer alten, verrosteten Villa vorbei mit einem verschlossenen Eisentor und dahinter lag ein niegelnagelneues Paket vor der Tür. Und zwar halt wie in meiner Story. Das halt einfach wirklich, es war das,
also doch, also das, kommt doch wieder so ein Ding.
Das Tor war halt zu, da es war auch tatsächlich, da sieht das fast genauso aus, wie ich es beschrieben habe, auch mit diesem mintgrünen Tor und so weiter und komplett verschlossen und man kommt einfach nicht rein. Und dahinter lag aber dann halt ein Paket vor der Tür und er hat sich auch gefragt, was da wohl drin ist. Er ist dann halt nicht so weit gegangen und darüber gesprungen, deswegen hat er den Zettel, wo drauf steht, hallo Luca, schön, dass du uns endlich gefunden hast, hat er nicht gefunden, aber er meinte, es ist doch bestimmt eine coole Idee für eine Geschichte und das fand ich auch und deswegen habe ich mal eine geschrieben.
Cool.
Ja, also danke an Luca für die Inspiration.
Kuss
geht raus. Das war's auch schon, meine Auflösung ist diesmal sehr kurz und ihr habt mich alle durchschaut oder fast alle, zumindest der Großteil von euch. Aber wir hatten noch eine Geschichte.
Und wie wir das einfach immer wieder sagen. Aber
wir haben ja noch eine Geschichte. Und zwar die von Christoph mit dem Titel Unglück am Flankenturm. Und da geht es um vier Leuchtturmwärter, glaube ich.
Drei,
die halt auf die flannenden Inseln, glaube ich, waren das, ne? Irgendwie so ähnlich, die da hingeschickt werden als neue Leuchtturmwärter und dort dann auch ankommen. Doch nach einer Weile merken Schiffe, die vorbeifahren, dass der Leuchtturm, dass das Seefeuer nicht brennt. Und schauen dann mal nach dem Rechten, weil sie irgendwie denken, das kann ja nicht wahr sein, sind die zu faul oder zu betrunken. Und dann kommen sie da an und es stellt sich aber heraus, dass einfach alle weg sind. Und es ist kein Boot weg und so weiter. Die sind einfach verschwunden und es gibt keine Anhaltspunkte, wo sie denn wären. Ich glaube, das Einzige, was man gefunden hat, ist, dass eine Jacke fehlte, glaube ich, eine Öljacke. Nee, gar nicht, die war noch drin. Das war nämlich die Sache.
Genau.
Dass der ohne Jacke dann auch noch vor die Tür gegangen sein muss, was ja gar keinen Sinn macht. Und ich glaube, das ist auch bis zum Schluss offen geblieben, das Mysterium, was mit dem passiert ist.
Ja.
Und bevor ich jetzt zu meiner Vermutung komme, haben wir euch natürlich auch gefragt. Und das war noch viel deutlicher als vorher. Das ist, glaube ich, könnte das deutlichste Ergebnis sein, das wir jemals hatten. Denn ganze 87% von euch glaubten, das ist eine wahre Geschichte. Und nur 13% glauben, Christoph hat hier aus dem Flankenturm geflunkert. Aus dem Flunkerturm. Vom Flunkerturm
erzählt. Geflankt, ein rübergeflankt, du.
Und ich schließe mich auch hier der Mehrheit an. Und jetzt kommt's. Die Sache, also, kannst du dich noch erinnern, wie bei Folge 18, als du von der Videl Questa erzählt hast, von deinem Schiff, dass ich erzählt habe, dass ich zwischen Release der Folge und der Aufnahme von der Auflösung ein Review geguckt habe bei YouTube von irgendeinem Spiel, wo der in so einem Nebensatz was von der Marie Celeste und Captain Briggs erzählt hat.
Ja, stimmt.
Letzte Woche kam ein neues Video von ihm raus.
Nein.
Über irgendein Spiel mit so einem Leuchtturm, wo er in einem Nebensatz plötzlich erzählt, dass es Leuchtturmwärter an den Flannen Idols gab. Die verschwunden sind. Und ich dachte, das ist nicht sein fucking Ernst.
Der spoilert dir einfach komplett immer die Auflösung.
Es ist halt nicht mal auf Deutsch, aber es ist halt einfach, es war schon das zweite Mal, dass Christoph eine Geschichte geschrieben hat und dazwischen eine Folge rauskommt von diesem Typen. und ich da das Ergebnis höre. Also ich habe es mir vorher auch schon gedacht, das war mit so vielen Details, dass ich einfach dachte, okay, das ist bestimmt ein echtes Ding. Aber da war ich, musste ich sehr lachen, als das passiert ist. Aber ja. Erzähl mal von den Flaming Idols.
Ja, genau. Also ich habe in meiner Geschichte quasi das mysteriöse Verschwinden der Leuchtturmwärter des Flaming Isle Lighthouse beschrieben. Und dieser befindet sich auf dem höchsten Punkt von Eilean Moor. Das ist im Schottland. Und dieser Ort ist eben sehr bekannt für das mysteriöse Verschwinden seiner Wärter aus dem Jahr 1900. Und das meiste, was in meiner Geschichte passiert ist, ist auch genauso in der Wirklichkeit passiert. Und zwar den ersten möglichen Bericht, der das alles ins Rollen gebracht hat, kam von einem Kapitän, der auf dem Dampfer, der hieß Archtor, von Philadelphia nach Leith gefahren ist. Und der hat aber nicht, wie in meiner Geschichte, in seinem Logbuch vermerkt, oder ihm ist aufgefallen, dass, also bei mir konnten die das Seefeuer ja gar nicht sehen.
Ja.
In Wirklichkeit hat er gesagt, dass das Licht bei schlechten Wetterbedingungen nicht funktionsfähig war. So, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, ich hab das nicht verstanden, weil ich glaube, mir fehlt da das Wissen über Leuchttürme, wie die funktionieren, weil ich habe mich gefragt, warum
geht's
funktioniert
denn dazwischen?
Warum funktioniert ein Leuchtturm nicht so gut bei schlechtem Wetter?
Naja, vor allen Dingen, also ich hätte jetzt gedacht, er funktioniert nicht so gut bei schlechtem Wetter, wäre jetzt halt für mich, okay, das geht dann aus.
Ja.
Aber warum ist es dann dazwischen wieder an bei gutem Wetter? Außer, man muss das vielleicht, also ich weiß, dass man so Linsen da polieren muss und so ein Shit. Und vielleicht haben sie das nicht gemacht und deswegen ist es, aber ich stecke da auch
aber
nicht
drin. Aber
warum
fällt ihm das auf, wenn er, weißt du, der ist ja auf seinem Schiff und er sagt so, ja, bei schlechtem Wetter sieht man, funktioniert er nicht so gut.
Ja, wahrscheinlich ist er einmal bei guten und einmal bei schlechten dran vorbeigefahren und wahrscheinlich, wenn du halt jahrelang als Seebär da unterwegs bist, kannst du das Seefeuer schon analysieren, kannst du sehen, was der gefrühstückt hat, der
das
angezeuert hat. Seefeuer,
das ist auch, da hast du in deinen Wortschatz aufgenommen.
Ey, ich liebe das Wort.
Auf jeden Fall war das am 15. Dezember 1900 und drei Tage später, auch im selben Jahr, sind die dann auch in Leith angekommen und er hat dies auch dann oder den Vorfall dann auch dem Northern Lighthouse Board gemeldet und die haben dann auch ein Schiff rausgeschickt, was ebenfalls, weil das Wetter eben so schlecht war, nicht sofort rausfahren konnte. Die wollten eigentlich zwei Tage später raus, am 20. Dezember sind dann allerdings erst sechs Tage später, also acht Tage, nachdem das gemeldet wurde, rausgefahren und haben eben die Insel erreicht, auf dem der Leuchtturm steht. Und dann haben sie eben auch festgestellt, es gab keinen Fahnenmast mit keiner Fahne, Proviantboxen waren kaputt, niemand hat sie begrüßt am Landeplatz und es war eben einfach niemand da. Und die haben dann eben auch die Schiffspfeife geblasen, haben auch wie in meiner Geschichte eine Fackel abgefeuert, aber es gab halt eben auch genau wie in meiner Geschichte einfach keine Reaktion. Tja, und dann haben die das da alles auseinandergenommen eben und sich auf die Suche begeben nach den Leuten und haben halt einfach niemanden gefunden. Haben eben aber auch festgestellt, dass das Ölzeug noch da war, es war auch noch ein Mantel da, es war ein Stuhl umgekippt in der Küche und eben aber auch der Leuchtturm sah eigentlich relativ gepflegt aus. Also es war alles nachgefüllt, es war alles geputzt. Es war einfach super weird und es konnte sich niemand so richtig einen Reim darauf machen, was da eben passiert ist.
Okay.
Und während die das halt dann quasi auch rausfinden wollten an Land, haben die aber, anders als in meiner Geschichte, auf jeden Fall eben drei Leute dagelassen, die in der Zeit dann den Leuchtturm bedient haben.
Ah, okay, damit da schon mal ein normaler Betrieb wieder ist.
Genau, irgendwie. Bei mir habe ich das ja so ein bisschen so einfach gesagt, dass das nicht nötig war, weil das Wetter war so scheiße, dass eh keiner rausfährt.
Stimmt.
Und die sich da ankündigen müssten, wenn sie dann, dass sie wüssten, okay, welche Schiffe sind zu wann irgendwie unterwegs. Naja, auf jeden Fall hat dann aber am 29. Dezember im selben Jahr ein Robert Muirhead, welcher ein Inspektor des Northern Lighthouse Boards war, diesen Vorfall sich auch nochmal vorgenommen. Und der kannte die drei Männer persönlich, also drei Wärter, weil er sie eben selber rekrutiert und auch letztendlich eingestellt hat. Und der hat dann eben das alles auch nochmal wie so ein Spezialdetektiv untersucht und hat dann eben festgestellt, in Anführungszeichen, eben aufgrund, dass die Jacken und so weiter gefehlt haben, dass zwei der Leuchtturmwärter wohl eben bei dem Sturm rausgegangen sind, um eben auch diesen besagten Kran zu sichern. Und der dritte, der drin war, die warnen wollte, dass das alles noch viel schlimmer wird draußen und ohne Jacke eben schnell rausgehetzt ist, um die zu retten. Und
dann
dass
hat sie alle erwischt dann quasi.
Wahrscheinlich eben, ja, alle von der Welle oder so ein Kravenzmann eben, oder Kravenzmann heißt es, glaube ich, korrekt, eben erfasst worden. Er selber hat sogar gesagt, dass es tatsächlich kaum zu glauben war, was es für einen Schaden an der westlichen Landungsstelle gegeben hatte, wenn man das nicht selbst gesehen hat. Also es war unglaublich kaputt da.
Okay.
Und das habe ich ja in meiner Geschichte geschrieben, an der Oststelle war alles fein, die sind da ja angekommen und an der Weststelle war Kraut und Rüben komplett landunter.
Ja, okay, okay. Das heißt, da muss eine Megawelle angekommen sein, die da einmal alles weggefegt hat und dann auch die drei Leute wahrscheinlich mitgenommen.
Ja. Eine weitere oder neueste Forschung ergaben dann, dass einer der Leuchtturmwärter bereits vorher, also auf vorherigen Einsätzen, mit einer Geldstrafe belegt worden war, weil er während seines Jobs eben nicht so gut auf seine Ausrüstung aufgepasst hat. Dann wirst du halt gleich irgendwie sanktioniert, wenn du da irgendwie dein Ölzeug da über Bord geht oder über Bord nicht, aber irgendwie irgendwas kaputt geht halt.
Über Ufer.
Genau, und die hatten wohl dann irgendwann vermutet, dass die Schiss hatten, dass noch mal was kaputt geht. Und deswegen, dass die umso mehr einen Grund hatten, bei diesem Wetter rauszugehen und das alles zu sichern, weil die keinen Bock auf diese Strafe hatten.
Okay. Ja, okay. Ja, macht Sinn.
Tja. Naja, auf jeden Fall hat dann irgendwann noch jemand anders gesagt, Walter Adelbert, der ebenfalls Wächter von 1953 bis 1957 war, also knapp oder rund 50 Jahre später, der hat dann einfach geglaubt, dass einer einfach ins Meer gespült worden sei und die anderen beiden ihn dann retten wollten. Also so ein klassisches Unfallding eigentlich. Ja. Und natürlich gab es halt eben auch, und deswegen passt es jetzt auch wieder gut zu unserem Podcast, die Theorie, dass eine Riesenseeschlange sich, also wirklich diese Theorien gab es wirklich, eine Riesenseeschlange sich die drei Wärter geschnappt hätte. Oder natürlich, Josh, was könnte noch passiert sein?
Der Klabautermann.
Fast.
Die haben sich gegenseitig umgebracht.
Auch, das wurde tatsächlich auch gesagt, dass einer wahnsinnig geworden ist und die anderen beiden umgebracht hat und sich selbst danach das Leben genommen hat. Das hat man tatsächlich auch vermutet. Daran ist auch tatsächlich der Film The Lighthouse angelehnt.
Aha.
Den ich schon damals im Verdacht hatte bei deiner Geschichte vom Hausboot.
Ja.
Genau. Aber nein, man glaubte, das ist natürlich Außerirdische auch gewesen.
Ach so, ja gut, da hätte ich drauf kommen können. Aliens, die Lösung für jedes Problem, was wir nicht erklären können.
Aber ja, die knapp 90% von euch haben recht, es handelt sich um eine wahre Geschichte und zwar um den Flannan Isle Leuchtturm. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
So, dann wollen wir beginnen.
Du bist heute dran.
Ich glaube ja.
Dann lehne ich mich zurück, mache hier mal schön mein Leseinstrument aus und lausche dir.
Wir sitzen übrigens gerade wirklich auch in einem anderen Setting, ihr Lieben. Das haben wir noch gar nicht erwähnt.
Ganz ungewohnt hier, ne?
Wir sind nämlich hier im Klimansland und sitzen hier wirklich zum ersten Mal eigentlich in einem uns angemessenen Setting.
Ja, es ist schön beleuchtet. Wir haben einen schönen gemütlichen Sessel hier.
Ja.
Wir können uns vor allem diesmal besser angucken. Normalerweise sitzen wir genau nebeneinander und jetzt haben wir so ein bisschen mehr, können mehr vom anderen sehen. Christoph kann gleich die Angst in meinen Augen sehen, wenn er seine Geschichte vorliest. Aber ich bin soweit. Leg los.
Meine Geschichte für diese Folge heißt Bittersüß. Auf Wiedersehen, Mrs. Voorhees, riefst du der letzten Kundin für diesen Abend freundlich hinterher, stand auf und schloss die Ladentür des Optikers ab, für den er seit über 10 Jahren arbeitete. Entnervt und erschöpft ließ sich der 42 Jahre alte Familienvater auf seinen Stuhl fallen und vergrub die Stirn in den Händen. Vor ihm auf dem Tisch ausgebreitet lag seine fristlose Kündigung. Obwohl sie für Stu zwar eine wirkliche Hiobsbotschaft war, hatte es ihn nicht überrascht, als gestern ein mysteriöser Umschlag im DIN A4-Format auf seinem Schreibtisch lag. Auch wenn Stu sich immer wieder eingeredet hatte, nicht aufzufliegen, war es eigentlich schon von Anfang an klar gewesen, dass bei den Summen, die er immer wieder hatte verschwinden lassen, irgendwann jemand stutzig werden musste und natürlich zuerst auf ihn kommen würde. Stus Vorgesetzte und auch seine Kollegen wussten über seine Geldprobleme Bescheid. Als er im letzten Jahr aufgrund seiner prekären finanziellen Lage sein Auto verkaufen musste und zum wiederholten Mal zu spät auf der Arbeit erschien, bat man ihn ins Büro seiner Chefin und er musste sich erklären. Nach Feierabend ließ er sich dann von seinem Kollegen Daniel nach Hause fahren, weil der letzte Bus bereits ohne ihn gefahren war. Stu war ein Zocker. Egal ob Blackjack, Roulette oder 7-Eleven, er war süchtig danach. Doch hatte er leider noch nie so wirklich eine Glückssträhne gehabt und sich auch noch bei den falschen Leuten Geld geliehen. Jetzt hatte er also auch noch seinen Job verloren. Mit einem lauten Seufzer stand er auf und kramte den kleinen Schlüssel zu seiner Schreibtischschublade aus seiner Hosentasche. Wenn er nicht bald über einen Topf aus Gold stolpern sollte, würde sein Job nicht das einzige sein, was er zusätzlich zu seinem Wagen noch verlieren würde. Das Haus, für das er und seine Frau so lange gespart und geackert hatten, würde er sich nicht wegnehmen lassen. So viel war klar. Mit einem großen Schluck Wodka, den er in seiner Schreibtischschublade versteckt hielt, spülte Stu seine Gewissensbisse hinfort und verließ anschließend das Geschäft. Bevor er jedoch den Heimweg antrat, um mit seinem Sohn an diesem verregneten Halloween-Abend auf Süßigkeitenbeutezug zu gehen, musste er noch etwas in der Apotheke besorgen. Etwas, was ihm und seiner Frau dabei helfen würde, ihr Haus zu behalten. Hastig verließ Stu eine halbe Stunde später eine kleine Apotheke, die seiner Arbeit am nächsten war, und stolperte dabei beinahe über den von innen mit Kerzenlicht leuchtenden Kürbis, der vor der Tür des Ladens dekoriert war. Er warf einen Blick über seine rechte Schulter und kontrollierte, ob ihn dabei jemand beobachtet hatte, und war erleichtert, als er sich sicher war, dass ihn niemand gesehen hatte. Er warf die Plastiktüte aus der Apotheke in den am Parkplatz angrenzenden Mülleimer, verstaute den Inhalt in der Innentasche seiner Lederjacke und stieg in seinen Wagen. Dann vibrierte sein Telefon in seiner Hosentasche. Er entsperrte es und öffnete die neue E-Mail, die ihm soeben in den Posteingang gespült worden war. Sein Versicherungsvertreter. Lieber Mr. Loomis, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir Ihre Anfrage zu Ihrer neuen Versicherung bearbeitet haben und Ihre neu abgeschlossene Police ab sofort gültig ist. Innerhalb der nächsten 3 Werktage erhalten Sie einen Umschlag von uns mit allen Papieren für Ihre Unterlagen. Mit freundlichen Grüßen, Jason Weathers. Kalter Schweiß rann Stu plötzlich langsam die Schläfen herunter und er betrachtete sich für einen kurzen Moment im Rückspiegel. Bingo. Er legte den Rückwärtsgang ein und steuerte seinen Wagen über den Parkplatz auf die Hauptstraße und fuhr nach Hause. Als der Familienvater und Optiker sein Fahrzeug einige Kilometer später verkehrsbedingt stoppen musste, beobachtete er für einen Moment lang eine Gruppe von kleinen Jungen und Mädchen, die als Hexen, Vampire und Zombies verkleidet schwere Eimer mit Süßigkeiten über den Gehweg schleppten. Grinsend folgten seine Augen der Gruppe noch einen Moment, bis er durch lautes Hupen jäh aus seinen Gedanken gerissen wurde und seine Fahrt ruckartig fortsetzte. Kurze Zeit später lenkte er seinen Truck die Auffahrt hinauf und blickte dabei staunend aus dem Seitenfenster zu seiner Linken. Er hatte das Haus heute sehr früh verlassen und zu dieser Zeit war noch nicht mal im Ansatz etwas von irgendwelcher Halloween-Dekoration zu sehen. Jetzt jedoch funkelten ihn gruselig dreinblickende Kürbisfratzen aus den Fenstern an und eine Hexenpuppe aus Stroh hatte er sich auf der Veranda gemütlich gemacht. Seine Frau Sydney und sein Sohn Ben hatten ganze Arbeit geleistet. Er wischte sich erneut den Schweiß vom Gesicht, verließ seinen Truck und schlenderte pfeifend und gut gelaunt durch die Haustür. Nachdem er seine Frau, eine fies dreinblickende Mumie, und seinen Sohn, einen grimmigen Piraten mit Augenklappe, herzlich begrüßt hatte, verließ er das Wohnzimmer und zog sich ebenfalls sein Kostüm an. Als völlig in Schwarz gekleideter Ninja schlich er kurze Zeit später die Treppe herunter und kehrte anschließend ins Wohnzimmer zurück, wo er vor seiner Frau und seinem Sohn, Ben, die todbringenden Karatekünste eines geheimen Ninjas demonstrierte. Ben fiel bei dem Gelächter, die sein Vater mit seinen ulkigen Bewegungen verursachte, sogar sein Piratensäbel aus der Hand. Als ein paar Minuten später plötzlich an der Haustür klingelte, beruhigten sich die drei schlagartig und Sydney eilte zur Tür, um Ben und Stus abendlicher Verabredung zu öffnen. Ben hatte sich nämlich an diesem Abend etwas Verstärkung bei der Beschaffung von Süßem und Ungesundem besorgt. Terry Craven von direkt nebenan hatte seine beiden Töchter dabei, die sehr gut mit Stus und Sydneys Sohn befreundet waren. Sie spielten oft zusammen und Ben hatte die beiden vor kurzem beim Spielen auf der Straße dazu eingeladen. Während Ben und Sydney sich an der Tür um den Besuch kümmerten, verzog sich Stu unter dem Vorwand, noch mal eben auf die Toilette zu müssen, mit seiner Lederjacke ins Badezimmer. Aufgeregt fingerte er schwitzend nach dem kleinen Röhrchen aus der Apotheke und stellte es anschließend auf den Spülkasten der Toilette. Danach zog er drei Packungen des bekannten Knisterkaugummis, welches im Mund prickelte, aus der hinteren linken Tasche seiner Jeans und schlitzte sie nacheinander vorsichtig mit dem Skalpell auf, welches er ebenfalls in der Apotheke besorgt hatte. Danach öffnete er vorsichtig das kleine durchsichtige Röhrchen, auf dessen Etikett in schwarzen Lettern, wie von einer Schreibmaschine gedruckt, Cyanid geschrieben stand. Sorgfältig verteilte er den Inhalt des Röhrchens gleichmäßig auf die drei Packungen des klebrigen Kaugummis und versiegelte die Tütchen danach so unauffällig wie nur möglich. Als er fertig war, spülte er das leere Röhrchen im Waschbecken aus und ließ es zusammen mit dem Skalpell erneut in der Innentasche seiner Lederjacke verschwinden, die er über seinem Kostüm trug.
»Stu, wo bleibst du denn? Die Kids wollen los!«
tönte die Stimme seiner Frau plötzlich durch das schmale Holz der Badezimmertür zu ihm durch. Vor Schreck wären ihm fast alle drei Tütchen ins Klo gefallen, doch er schaffte es, sie im letzten Moment aufzufangen. Als er sie zurück in seine Arschtasche gesteckt und sich zum x-ten Mal den Schweiß von der Stirn und Schläfe gewischt hatte, öffnete er seiner Frau grinsend die Tür und stieß fröhlich zu den Wartenden an der Haustür. Obwohl das Wetter wirklich nicht dazu einlud, auf Trick-or-Treat-Safari zu gehen, hatten die Kids eine Menge Spaß auf ihrem Raubzug. Innerhalb kürzester Zeit war die halbe Nachbarschaft abgegrast und die Eimer, in denen sie ihre Beute aufbewahrten, bis zum Rand gefüllt. Gegen Ende ihrer Tour kamen die fünf dann am Haus vom seltsamen Edgar Warren an. Über den alten Kauz erzählten sich sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen aus der Nachbarschaft die verrücktesten Geschichten. Man mied den alten Mann und machte in der Regel einen Bogen um sein Grundstück. Stu jedoch hatte die Gruppe an diesem Abend gezielt zu Warrens Haus gelotst. Nachdem die Kinder auf sein Drängen hin vergeblich an der Tür des Mannes geklingelt hatten, markierte Stu anschließend den starken Mann und ging, nachdem die Gruppe bereits weitergezogen war, zurück zum Haus von Edgar Warren, um ihn zur Rede zu stellen. »Ich bin gleich zurück, Terry. Ich glaube, ich habe gerade Licht in einem Fenster gesehen und ich möchte wirklich wissen, wieso dieser Mann der Einzige in der Nachbarschaft ist, der meint, er brauche an Halloween nicht mitzumachen.« Wenige Minuten später kehrte Stu lächelnd zu den anderen zurück und winkte triumphierend mit drei lila-gelb-grünen Tütchen Knisterkaugummis. »Hast du dem alten Warren ernsthaft was Süßes zu Halloween abluchsen können?« fragte Terry fast schon beeindruckt. »Ich bin selbst ein wenig überrascht, muss ich gestehen«, antwortete Stu und verteilte die Tütchen mit dem prickelnden Inhalt lächelnd an die Kinder. »So, damit hätten wir unsere Runde beendet, Kinder. Bevor wir klitschnass und durchgefroren sind, sollten wir uns jetzt besser schleunigst auf den Heimweg machen. Was meint ihr?« Nickend und mit zufriedenem Blick in Richtung ihrer Eimer stimmten die Kinder Stu zu und die fünf kehrten um. »Also, bleibt es dabei, Stu? Morgen, 13 Uhr, bei uns zum Lunch. Pamela und ich laden euch ein.« »Gerne, Terry. Sydney hat bereits einen Nachtisch vorbereitet und mit Pamela gesprochen. Wir kommen gerne.« »Schön. Dann bis morgen. Und isst du bloß nicht alle Süßigkeiten auf einmal, Ben.« Mit einem Zwinkern verabschiedete sich Terry von den beiden und schlenderte gemeinsam mit seinen Töchtern die Einfahrt zu seinem Haus hinauf. Stu verbrachte den restlichen Abend gemeinsam mit seiner Frau Sydney und Ben vor dem Fernseher. Während Sydney und er einen Film schauten, war Ben damit beschäftigt, seine Beute zu inspizieren und vor allem zu probieren. Als Sydney kurze Zeit später den Raum verließ, um zur Toilette zu gehen, krabbelte der Siebenjährige mit einem Tütchen Knisterkaugummi, was er nicht aufbekam, plötzlich hilfesuchend über den Teppich auf seinen Vater zu.
Daddy, kannst du mir helfen? Ich bekomme die Packung nicht auf.
Stu starrte kühl auf das von ihm mit Kleber versiegelte Tütchen und spürte, wie sich dasselbe Gefühl in seiner Brust ausbreitete, wie vorhin auf der Arbeit. Er wünschte sich, dass er auch jetzt zum Wodka greifen konnte, doch das ging leider nicht. Mit beiden Händen umklammerte er das dünne Tütchen und spürte, wie in Zeitlupe eine dicke Schweißperle ihm von der Nase auf den Handrücken tropfte. Mit einer kräftigen, aber vorsichtigen Bewegung riss er das Tütchen auf und reichte es anschließend seinem Sohn. Hier, Ben. Es war wirklich sehr fest verschlossen.
Danke, Daddy. Du bist der stärkste Mann, den ich kenne.
Mit einem eisigen Lächeln lehnte Stu sich wieder in den hellbeigen Ledersessel zurück und betrachtete nur aus dem Augenwinkel, wie sein Sohn sich den gesamten Inhalt des lila-gelb-grünen Tütchens in den Rachen kippte, während er weiter Fernsehen schaute.
Schmeckt bitter, aber prickelt schön süß,
lachte Ben und widmete seine Aufmerksamkeit wieder seinem Eimer voller Süßigkeiten.
Boah. Eiskalt, ey. Eiskaltes Arschloch. Oh, was ein Arschloch. Also wirklich richtig krass, weil er seine eigenen scheiß Schulden hat. Mit schön mit der Police. Was ein dreckiger Bastard. Immer ohne Scheiß. Also so noch dieses die Tütchen aufmachen und so. Ah, eiskalt, der Junge. Aber ich hab's mir schon ab dem Moment, die Geschichte ist ja bittersüß. Und dann er holt was aus der Apotheke, was ihm helfen kann. Und es ist Halloween. Und ich, ah, okay. Ja. Aber ich dann
vergiftete Süßigkeiten.
Ja, ja. Mhm. Mit diesem Bitter und Zyankali und so. Übrigens am Anfang direkt Tschüss Frau Voice.
der war ein bisschen in your face.
Direkt, ne? Halt erstmal Augen auf. Es ist Easter Egg Alarm.
Oh ja, aber sind dir noch mehr
nee,
über den
noch,
Weg gekommen?
Es gab noch einen anderen mit dem Apotheker, glaube ich, wie der heißt oder irgendwie sowas. Und dann der kam auch noch ein anderer Name und habe ich nachgedacht und hat mir nichts gesagt.
Okay, also ich bin mal gespannt. Ich könnte jetzt einen kleinen Tipp geben.
Nee, wir warten mal schön zwei Wochen.
Okay.
Und dann haben die Leute auch noch Zeit, weil wir jetzt wirklich, das ist nämlich das Geilste daran am Klugscheißen, ist ja das wirklich das Klugscheißen. Dieser Moment, wo man hingeht und das schreibt und sagt, zack, ich weiß es.
Das stimmt.
Und das nimmst du denen ja weg, wenn du jetzt was
Das stimmt. Droppst. Also schreibt uns oder mir doch, was ihr meint, alles für kleine Easter Eggs rausgehört zu haben, Leute.
Richtig. Würde mich auch interessieren. Ich bin auch gespannt. Ich habe sind da mehr als noch eins drin? Schon ganz viele, ne? Ich bin gespannt. Reden wir nicht weiter drüber. Das klären wir dann. Aber vor allem so halt, der Grund ist ja nur, dass er gerne zockt. Das ist ja, also das ist ja nicht mal, also es gibt,
naja,
es gibt
hat,
nichts,
ich,
was.
Fucking Schulden, ne?
Ja, genau, aber halt, er hat ja Schulden, weil er halt auch zockt. So.
Wobei, wir brauchen, oder ich brauche jetzt auch keinen Grund, so, wobei, komm, er hat halt Schulden.
Nee, ich wollte gerade sagen, meinte ich ja auch gerade, es gibt nichts, was das entschuldigen würde,
ja.
Aber es ist ja nicht mal, also. Selbst von den schlechten Gründen, die man dafür haben kann, ist es noch einer der beschissensten.
Ja. Aber es gibt ja öfter auch mal so Leute, die, also es gab doch jetzt auch wirklich so einen super dramatischen Fall, jetzt ist auch, glaube ich, ein bisschen schon her, aber von so einem Ärztepaar, glaube ich. Und die hatten übelste Schulden und dann haben die sich einfach kollektiv umgebracht. Beziehungsweise die Eltern haben ihre Kinder ermordet und sich dann gegenseitig umgebracht, weil denen, in deren Kopf war das einfach für die unerträglich, dass die kein Geld haben, arm sind, ihren Kindern nichts bieten können. Und dann haben die einfach gesagt, okay, die beste Idee ist es einfach, alle umzubringen.
Ja, vor allem auch die Kinder, dass du in dem Moment sagst, das Beste für meine Kinder ist, wenn sie tot sind. Also da musst du
ja
schon ganz
besser
schön weit
als in
drüber.
Armut leben.
Ja, das
also
ist
wie
schon.
Dämlich kann man sein, dass man das für den einzigen Ausweg.
Da musst sieht. Du echt schon ganz weit weg sein von normales Leben. Also von einfach im Kopf musst du schon
also,
komplett kaputt sein.
Also mal unabhängig, jetzt mal ganz ehrlich, wer kann einfach seine Kinder umbringen.
Ja.
Was muss das für ein Mensch sein?
Das passiert ja, also es passiert nicht häufig, aber häufiger, als man denken würde. Das ist halt echt nicht so selten, so dass das irgendwie.
Also vor allem halt auch so, ich meine, man hört ja immer wieder von so jungen Müttern oder so, es sind tatsächlich überwiegend junge Mütter, es hat sogar einen Namen, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, dass die ihre Neugeborenen oder so umbringen.
Das ist diese Wochenbettdepression oder irgendwie so ein Krams, da passiert sowas, glaube ich, irgendwie.
Aber wenn du dir überlegst, du hast jetzt schon irgendwie ein Kind, keine Ahnung, was 6 ist oder 8 ist, du hast das seit Jahren, du liebst das über alles und dann auf einmal kommt irgendwas in deinem Leben, was dich dazu treibt, das zu töten?
Oh, das fand ich in der Geschichte auch gerade am allerschlimmsten, war das, wenn du noch mit dem Kind rumblödelt und so weiter. Mhm. Boah. Übrigens musste so ein bisschen schmunzeln, bei der, als das erste Mal sagst, er kommt mir nach Hause und dann trifft er seine Frau, irgendwie eine eklige Mumie oder sowas. So,
okay. Sie war übrigens nicht verkleidet.
So kam es erst vor. Und erst als das Kind auch verkleidet war, als irgendwas, hatte ich so, okay, na gut.
Ja, er traf seine Frau Sydney, eine eklige Mumie, und seinen kleinen süßen Sohn Ben. Und sie saßen am Essen.
Und dann haben sie sich alle drei verkleidet und sind losgegangen.
Nein, sie waren alle.
Aber war schön geschrieben, so schön aus der Sicht von ihm, wie er das auch alles macht, auch so, dieses eiskalte, wie auch von, dass er merkt, das ist die Tüte, die er vorhin verklebt hat. Was ich nicht ganz, hat er dann eigentlich die anderen beiden Kids auch vergiftet? Oder war das nur dem einen denn? Das hatte ich nicht ganz.
Ja, drei Tütchen, ne? Und alle drei hat er verteilt.
Einfach dafür auch in Kauf nehmen, ne? Ja, obwohl das verwischt deine Spur. Aber auch am Tag, wo die Police abgeschlossen ist, das ist schon wieder so typisch. So, dein Haus ist jetzt versichert. Oh, es brennt. Schade. So, ab dem Moment. Na gut.
Auffällig, unauffällig.
Wirklich, so.
Tja.
Aber hat mir gut gefallen.
Schön. Aber wir haben ja nicht nur eine Geschichte. Denn du bist auch noch an der Reihe, Josh. Und deswegen würde ich sagen, mache ich es mir jetzt in meinem wunderschönen, weichen, dunkelgrünen Sessel bequem. Und lausche deiner Story zu unserer Halloween-Folge.
Meine Story unserer Halloween-Folge lautet Schwarzer Spiegel. Seufzend sah Eric aus dem Fenster und beobachtete, wie draußen eilig Menschen umherwuselten und zwischen den mittlerweile bernsteinfarbenen Bäumen Girlanden aufhingen, künstliche Spinnennetze verteilten oder andere Deko platzierten. Das gelb-orangene Meer aus Laub sah aus wie aus einem Film. Eric beobachtete die grinsenden Gesichter der Kinder neben ihren Eltern, die den kommenden Halloween-Abend kaum noch erwarten konnten. Fast alle waren mit Freunden unterwegs. Und Eric saß hier vollkommen alleine. Wie immer. Erics Mutter war alleinerziehend und wie so oft auf Dienstreise. Und seinen Vater kannte er nicht einmal. Deshalb verbrachte der 16-jährige Eric einen Großteil seiner Zeit alleine zu Hause. Leider fiel es ihm sehr schwer, mit anderen Kindern in seinem Alter Kontakt aufzunehmen, wodurch er bis auf ein paar flüchtige Bekanntschaften leider auch keine Freunde hatte. Verdrossen und neidisch beobachtete er all die vor seinem Fenster, die es so viel besser hatten als er. Eric hasste die Jahreszeit. Die Zeit, in der alle anderen zusammen zu Hause waren, gemütliche Familienfeste feierten oder mit ihren Freunden um die Häuser zogen. Mürrisch wandte er sich vom Fenster ab und zog die Vorhänge zu. Allein die Gedanken an heute Abend ließen seine Laune schon einen neuen Tiefpunkt erreichen. Alle paar Minuten würde es klingeln und grinsende Kinder würden vor der Tür stehen und den Spaß ihres Lebens haben, während Eric den Abend alleine vor dem Fernseher verbrachte. Eric schlurfte schlecht gelaunt durch das Haus. Ein Blick in den Kühlschrank verschlechterte seine Laune noch ein wenig mehr. Er würde wohl oder übel noch einkaufen gehen müssen. Also schnappte er sich seine Jacke, seinen Rucksack und das Portemonnaie, das seine Mutter ihm dagelassen hatte, schwang sich auf sein Fahrrad und fuhr los in Richtung Supermarkt. Auf dem Weg kam er an unzähligen dekorierten Häusern vorbei, an etlichen Skeletten, die versuchten, Dächer zu erklimmen, an Bäumen hingen oder den Rasen schmückten und an hunderten Kürbissen, die mit Fratzen versehen und mit Lichtern ausgestattet wurden. Alle waren im Halloween-Fieber. Er sah sogar etwas, das aussah wie ein kleiner Flohmarkt. Eine schrumpelige alte Frau, die aussah wie eine Bilderbuchhexe, verkaufte alten Schnickschnack am Wegesrand. Im Vorbeifahren fiel Eric ein merkwürdig schwarzer Gegenstand ins Auge, der auf einem der Tische lag. Irgendetwas war seltsam daran. Doch ehe er weiter darüber nachdenken konnte, war er schon an einem kleinen Flohmarkt vorbeigesaust und weiter in Richtung Supermarkt unterwegs. Dort angekommen, drängelte er sich durch die Menschenmassen, die Einkaufswägen voller Deko, billiger Kostüme, Schokolade und anderem Süßkram kauften. Es war brechend voll. Zum Glück war er nur hier, um sich Pizza, Cornflakes und Milch zu kaufen. Davor drängten sich zumindest keine Mengen. An den Kassen jedoch dauerte es wieder ewig. Über eine halbe Stunde später erst kam er wieder aus dem Laden und fuhr genervt zurück nach Hause. Doch auf dem Rückweg kam er wieder an dem kleinen Flohmarkt vorbei. Und wieder fiel ihm das schwarze Objekt ins Auge. Dieses Mal jedoch gewann die Neugierde in Eric und er wurde ein wenig langsamer. Es war pechschwarz und glatt. Er fuhr näher heran. Es sah aus wie ein kleines, schwarz gerahmtes Bild. Doch statt eines Bildes war es nur eine schwarze, glatte Fläche. Plötzlich riss ihn ein Hupen aus seinen Gedanken. Sein Kopf schnellte herum. Eric hatte gar nicht gemerkt, dass er auf die Gegenfahrbahn geraten war. Ein großer SUV kam mit quietschenden Reifen nur knapp einen Meter vor ihm zum Stehen. Eric fühlte sich, als wäre er plötzlich aus einem Traum erwacht. Mit hochrotem Kopf und peinlich berührt entschuldigte er sich bei dem Fahrer und schob sein Rad auf den Gehweg vor dem Flohmarkt.
»Na, da hast du aber noch mal Glück gehabt«,
krächzte ihm eine Stimme von der Seite zu. Eric hob den Kopf und sah in das runzlige Gesicht der alten Frau, der augenscheinlich der Flohmarkt gehörte. »Ja, das kann man wohl sagen«, erwiderte Eric kleinlich. Dann erinnerte er sich daran, was ihn so abgelenkt hatte, und sein Blick fiel wieder auf das schwarze Objekt. Er ging ein paar Schritte heran. Jetzt konnte er es endlich erkennen. Es war wie eine Art Spiegel mit schwarzem, verzierten Rand. Doch anders als bei einem normalen Spiegel war die Oberfläche in der Mitte genauso schwarz wie der Rand. Sie spiegelte zwar ein wenig, doch nur, weil sie so glatt war. Außerdem war sein Spiegelbild merkwürdig verzerrt. Doch da war noch etwas.
»Ah, du interessierst dich wohl für Kristallomantie, was?«
Die krächzende Stimme der alten Frau ließ Eric aufschrecken. »Kristallo was?«
»Kristallomantie, die Deutung der Zukunft, das Lesen der Steine.«
»Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden.« Die alte Frau kniff ihre Augen zusammen und fokussierte Eric, der sich langsam etwas unwohl fühlte. Dann öffnete sie wieder den Mund und sagte langsam,
»Ich glaube, du solltest den Spiegel mitnehmen. Ich habe das Gefühl, du hast ein verborgenes Talent.«
Dann griff sie zu dem schwarzen Spiegel, wickelte ihn in Zeitungspapier und reichte ihn Eric hin. Eric zögerte einen Augenblick, bevor er langsam die Hand ausstreckte und nach dem eingewickelten Paket griff. Doch in der Sekunde, in der er es ergriff, schnellte die Hand der alten Frau blitzschnell nach vorne, griff ihn überraschend stark am Handgelenk und zog ihn zu sich.
»Und was immer du tust, zerbreche ihn niemals.«
Dann ließ sie sein Handgelenk wieder los und Eric taumelte zwei Schritte zurück. Perplex verstaute er den kleinen Spiegel in seinem Rucksack und setzte sich wieder auf sein Rad. Ohne sich zu verabschieden, raste er los. Er spürte noch immer den Druck des Griffes an seinem Handgelenk. Er wollte nur noch nach Hause. Dort endlich angekommen, verschloss er als allererstes die Tür hinter sich. Ein Schauer fuhr ihm über den Rücken. Er packte seinen Rucksack aus, legte das mit Zeitungspapier umhüllte Päckchen zunächst zur Seite und verstaute seine Einkäufe, während er ein paar Cornflakes aß. Danach nahm er das Päckchen mit auf sein Zimmer. Er schaute aus dem Fenster. Noch immer huschten ein paar Menschen umher und bereiteten den Halloween-Abend vor. In ein paar Stunden würde es schon dunkel werden und das nervige Geklingel würde beginnen. Nur Eric war wieder mal alleine zu Hause. Es war einfach immer das Gleiche. Würde das ab jetzt immer so weitergehen? Wird er sein restliches Leben alleine verbringen müssen, ohne Freunde? Da fielen ihm die Worte der alten Frau wieder ein.
»Kristallomantie, die Deutung der Zukunft.«
Er hatte das nur für einen Scherz gehalten. Aber was, wenn sie es ernst gemeint hatte? Eric griff zu dem Papierbündel und packte den Spiegel vorsichtig aus. Er war nicht viel größer als seine Hand, umringt von einem schwarzen Rahmen aus Holz, der aufwendig verziert wurde. Auch die Rückwand war aus schwarzem Holz. Die Oberfläche des Spiegels war makellos glänzend wie aus poliertem Obsidian. Jetzt erst merkte er, dass die Oberfläche nicht komplett eben war, sondern leicht gewölbt. Sah sein Spiegelbild deshalb so merkwürdig verzerrt aus? Es war fast, als würde er in ein fremdes Gesicht schauen, als würde sich das Gesicht im Spiegel anders bewegen als seins. Und es sah aus, als wäre da noch etwas. Er neigte sich weiter nach unten, näher an den Spiegel. Ihm war, als würde er etwas sehen, was sich hinter dem Kopf im Spiegel bewegen würde. Er ging noch näher an die glatte Oberfläche des schwarzen Spiegels. Es sah aus wie ein Gesicht. Er konnte es nur schwer erkennen, doch er sah eindeutig zwei schwarze Augen und einen weit aufgerissenen Mund. Eric war wie in Trance von dem Anblick. In dieser Sekunde riss ihn das Klingeln der Haustür aus seinen Gedanken und Eric wirbelte herum. Doch hinter ihm war niemand, keine schwarzen Augen und kein aufgerissener Mund. Er war noch immer alleine. Und doch war er sich sicher, etwas gesehen zu haben. Seine Augen taten ihm weh, als ob er seit Stunden nicht geblinzelt hatte. Als er aufstand, um zur Tür zu gehen, warf er einen Blick nach draußen und blieb wie angewurzelt stehen. Draußen war es stockdunkel. Nur vor ein paar Minuten war es noch hell gewesen. Die Sonne ging noch frühestens um 6:30 unter. Ungläubig schaute er auf seine Uhr. 19.13 Uhr. 19.13 Uhr? Es klingelte wieder. Eric setzte sich wieder in Bewegung in Richtung Tür. Wie konnte das sein? Wo waren die letzten 3 Stunden? Er hatte sich nur kurz hingesetzt und in den Spiegel. Der Spiegel. Eric hielt inne. Es war fast wie vorhin, als er beinahe von dem Auto angefahren wurde. Es war, als wäre die Zeit stehen geblieben. Er rieb sich die schmerzenden Augen. Ein 3. Mal klingelte es an der Tür, doch dieses Mal ignorierte Eric es direkt, denn er hörte noch etwas. Ein Kratzen. Und ihm war, als käme es aus Richtung des kleinen schwarzen Spiegels. Langsam näherte er sich. Es klang wie Metall, das auf Porzellan kratzt. Und es kam eindeutig aus dem Spiegel. Vorsichtig hob Eric den Spiegel auf, zögerte kurz und schaute wieder hinein. Mit weit aufgerissenen Augen bemerkte er, dass seine eigene Spiegelung fehlte. Das Einzige, was er erkennen konnte, waren 2 schwarze Augen, ein weit aufgerissener, wütender Mund und Finger, die von innen an der Oberfläche zu kratzen schienen. Eric wollte den Spiegel weglegen, doch er konnte nicht. Er war wie gebannt von dem Anblick vor ihm. Seine Augen brannten und tränten, doch er konnte einfach nicht wegschauen. Plötzlich knallte es an seinem Fenster und der schwarze Spiegel glitt Eric aus der Hand und fiel zu Boden. Er sah, wie ein rohes Ei langsam an seinem Fenster herunterglitt. Dann wieder ein Knall und wieder und wieder. Eric rieb sich die Schmerzen in den Augen. Er hasste Halloween. Er beugte sich runter zu dem schwarzen Spiegel und wollte ihn gerade wieder einwickeln und zur Seite legen. Doch als er ihn aufhob, bröckelten kleine Stücke der Oberfläche heraus. Er war beim Aufprall zerbrochen. Verärgert sammelte Eric die kleinen Stücke des Spiegels auf und schmiss sie in den Müll. Den Rest wickelte er in das Zeitungspapier und legte das Bündel auf seinen Tisch. Er wollte gerade sein Zimmer verlassen, als er wieder ein Geräusch hörte. Ein Kratzen. Doch dieses Mal kam es nicht von dem Spiegel auf seinem Schreibtisch. Es kam aus seinem Kopf. Da fielen ihm die Worte der alten Frau wieder ein.
Und was immer du tust, zerbreche ihn niemals.
Also, ganz ehrlich, ne, ich habe 2 große Fragen.
Ja.
Welche Oma, deren Flohmarkt gehört, fährt einen schwarzen SUV?
Ne, sie fährt ihn ja nicht. Er geht über die Straße, die sitzt da beim Flohmarkt und er ist vollkommen verblendet, geht darauf zu und dann überfährt ihn fast ein SUV, der langfährt.
Aber hat er nicht gesagt, er entschuldigt sich bei der alten Frau?
Nee, bei dem Fahrer und geht dann rüber zum Ding.
Okay.
Das hast du nur verdient.
Eine 2. Frage.
Ja.
Du kaufst dir so einen mysteriösen Spiegel
Christin geschenkt
bei so einer leicht komischen alten Frau.
Aha.
Dann guckst du da 2 Mal rein.
Ja.
Beim ersten Mal sitzt du da anscheinend 3 Stunden, ohne dass du das mitbekommst. Beim zweiten Mal siehst du dasselbe wie beim ersten Mal, nur dass noch Finger. Dann fällt dir das Ding runter, ist im Arsch, du erinnerst dich an den Spruch, lass das Ding nicht fallen, und das Einzige, was ihm einfach verärgert, sammelte er die Scherben ein und schmiss sie in den Müll. Digga, ich hätte die Frau angerufen, ich hätte die Ghostbusters angerufen, ich hätte da nichts gemacht, Alter. Vor allem, jeder Mensch, der abergläubisch ist, sagt doch, okay, Spiegel kaputt, 7 Stunden liegen lassen, Eric ist ein bisschen verärgert, dass ihm sein Geschenk kaputt geht.
Aber wusstest du das mit dem Spiegel zum Beispiel, 7 Stunden liegen lassen, wusstest du das, bevor wir das hatten bei uns im Podcast mal?
Ja.
Okay, weil ich zum Beispiel nicht. Für mich war das neu. Für mich war diese Lösung, das 7 Stunden einfach nicht anzufassen, war für mich was Neues.
Doch, tatsächlich weiß ich das aus einer X-Faktor-Folge.
Aha.
Tatsächlich.
Und okay.
Übrigens, X-Faktor-Folge, habe ich direkt ein paar Vibes bekommen, als wir auf dem Flohmarkt waren.
Ja, sehr schön. Das ist doch gut. X-Factor-Vibes sind nie verkehrt.
Aber ich, aber das war's dann aber auch schon, weil da ging's um was ganz anderes. Da wird auch irgendwas gekauft, aber kein.
Ach du meinst direkt X-Factor-Vibes im Sinne von, du erinnerst dich da an eine Folge?
Ja, ja, ja.
Ah, okay, ich dachte, du meinst einfach nur, es ist wie in der X-Factor-Folge.
Josh, das habe ich doch immer.
Ach, das ist so nett.
Das ist doch bei jeder Folge. Das ist doch hier der Grusel-Podcast
mit dem X-Factor. Ja, klar, natürlich. Was soll man hier auch sonst kriegen als X-Factor-Vibes?
Alter, ey, aber ganz ehrlich, man. Erstens, lass dich nicht von so esoterischen Omas anquatschen. Zweitens, lass dir nie was von denen schenken.
Das ist auch generell umsonst, ist halt immer irgendwie schwierig. Wäre ich immer vorsichtig mit, gerade bei irgendwelchen Kristallomantie-Sachen.
Hier, ein kleines Voodoo-Püppchen.
Hier, ein paar Brausebonschen, die so schön bitzeln im Mund. Also Leute, das könnt ihr euch direkt mal merken. Geschenkten Sachen schaut man gern in Rachen. Oh, Das habe ich auch gut noch gerettet. Das habe ich auch gut noch gerettet dafür, dass ich es falsch angefangen habe. Ja. Geschenkte Sachen haut man sich in Rachen, genau wie so kleine Knisterkühlchen.
So.
Aber das war's von unseren Geschichten von heute.
Fast, um ehrlich zu sein. Denn wir würden ja nicht hier diese Reise auf uns nehmen und ins Klimansland fahren und hier aufnehmen, wenn wir nicht auch noch ein kleines Schmankerl im Gepäck hätten. Wir haben nämlich einen Gast aus dem Klimansland.
Wir haben doch immer noch ein kleines Extra im Ärmelchen, ein kleines Extra in dem, was wir euch in den Halloween-Beutel reinschmeißen können.
Einen kleinen Treat.
Einen kleinen Treat, sehr schön. Denn wir haben heute Franziska Mulder hier. Ihr kennt sie als Franzi.
Oder als Tidy, Nice and Neat.
Auf Instagram, genau.
Die Gärtner-Queen.
Pflanzi, sagt man ja auch.
Pflanzi hier.
Ja.
Moin Franzi, schön, dass du da bist.
Hi.
Ja, Franzi hat uns heute auch eine kleine Geschichte mitgebracht. Ihr erstes Autorenwerk, das sie hier ganz hibbelig präsentieren möchte. Aber erstmal noch kurz was zu dir, Franzi. Du bist ja Horrorfan. Warum? Also was fasziniert dich daran?
Ich mag es einfach, mich zu gruseln. Und ich mag die Spannung einfach dahinter. Also ich finde, es gibt irgendwie nichts Schlimmeres, sich Filme, Geschichten oder irgendwas anzuhören oder anzugucken, wo überhaupt gar keine Spannung dahinter ist. Und ich mag das halt schon, seitdem ich 6 bin oder so. Da habe ich nämlich angefangen, Akte X zu gucken mit meiner großen Cousine.
Das hast du auch gerade nochmal komplett durchgezogen, ne?
Ja, alle 9 Staffeln. Und ich glaube, da hat es wirklich angefangen, dass ich einfach Bock habe auf so Spannung, Thriller, Horror, gerne auch so Alien-Kram und so.
Akte X habe ich tatsächlich nie gesehen, aber du hast das irgendwie vor ein paar Wochen auch nochmal aus der Kiste gezogen und meintest, dass du das nochmal richtig dir, also Josh, ans Herz gelegt hast, ne?
Ja, genau, deswegen, ich habe halt, weil Franzi das so frenetisch empfohlen hat und gesagt hat, dass sie es gerade komplett durchbinscht, habe ich es nochmal angefangen, beziehungsweise überhaupt mal angefangen, weil ich das früher tatsächlich auch nie gesehen habe. Und ich bin aber nicht so richtig reingekommen. Das ist schon sehr, sehr oldschool. Irgendwie finde ich es ganz cool, das ist so ein Monster of the Week-Ding irgendwie, ist jede Folge ist so ein bisschen anders. Aber ich bin noch nicht hängen geblieben. Also ich will ihm auf jeden Fall immer noch mal eine Chance geben. Aber so richtig drin war ich noch nicht.
Ich würde nämlich auch mal behaupten, dass jeder Mensch auf der Welt das Theme kennt von X-Faktor, oder?
Von Akte X.
Von Akte X. Von Akte X, genau. Also dieses.
Ja. Das hat ein Kumpel von mir mal erzählt, dass er als Kind da total Schiss vor hatte und sein Onkel dann irgendwie nachts in ins Zimmer gegangen ist und das gepfiffen hat, weil er wusste, dass er Angst davor hat.
Aber ich hatte da auch als Kind voll Angst vor. Also sobald ich diese Melodie gehört habe, war ich voll im Grusel drin.
Das ist auch so eine von diesen ewigen, perfekten Melodien für so Horror, Mystik. Du hörst es nur und so ist all das, was die Serie dir mitgeben will, schwingt in diesem Titel schon mit, finde ich.
Ja, voll. Aber also ich kann, also vielleicht ist es bei mir auch so ein bisschen so ein nostalgisches Ding mit Akte X, dass ich mir das alles nochmal komplett reingezogen habe. Kann sein, das ist schon sehr 90er alles natürlich.
Ja.
Aber ich mag auch gerade super gerne sowieso Filme aus den 90ern und gucke die irgendwie alle nochmal. Und ich mag den Stil gerade irgendwie voll. Und klar sind da auch voll, also manche Sachen sind echt schlecht gemacht bei Akte X. So.
Vor allem, die haben es ja so salonfähig gemacht im Fernsehen. Das ist ja einfach für so Fernsehenteil. Ich habe nur ein paar Sachen gesehen. Ich habe mit dir zusammen auch eine Folge mal geguckt und so. Und das ist teilweise halt echt ganz schön gruselig dafür, dass es so alt ist einfach.
Ja, und dafür, dass es halt einfach auch so im Fernsehen lief irgendwie.
Ja,
keine
voll.
Ahnung, um 7:45 bei ProSieben oder sowas, keine Ahnung. Aber dafür ist es halt auch voll gruselig.
Okay, also Akte X war dein Türöffner in die Horrorwelt sozusagen als kleines Mädchen.
Ja.
Okay. Und dann auch noch irgendwie so jetzt, keine Ahnung, noch irgendwann zur Literatur gewechselt, so die Klassiker Stephen King und Co. Oder war es dann irgendwann auch noch so hier, ich habe mich ja auch bei den 3 Fragezeichen gegruselt, so ehrlich gesagt. Oder war das dann einfach so das Ding und seitdem hast du dir eigentlich alles so ein bisschen hergeholt, was irgendwie mit Grusel zu tun hatte, unabhängig vom Medium?
Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel Stephen King nicht gelesen.
Mhm.
Also das sind, die Schinken sind mir einfach zu
halt Schinken so,
ja,
ne?
Also
zu dick.
Zu dick. obwohl ich gerne lese und auch viele Thriller und so lese, auch eigentlich nur so Horror-Thriller-Kram. Ich habe zum Beispiel die komplette Reihe von Simon Beckett gelesen.
Oh,
Chemie des Todes.
Die habe ich auch alle gelesen.
Und die finde ich zum Beispiel richtig gut. Von Chris Carter gibt es ein paar mit Robert Hunter. die ganzen Fälle drumherum.
Robert, ja, Robert Hunter ist doch hier Verwesung.
Nee, das ist David Hunter.
Stimmt. Ja. Das ist auch Chemie des Todes, ja, ne? Hä, genau. Aber sag jetzt nicht, der hat irgendwie so einen Bruder oder so und es ist im selben Universum.
Nee, nee.
Ja, ich bin übrigens Robert Hunter, Davids Bruder. Herzlich willkommen. Nee,
das spielt ja alles irgendwie, ich glaube, in L.A. bei Chris Carter. Und die sind halt schon richtig brutal. So, keine okay. Ahnung, wie die alle heißen. Stille Bestie und so ein Kram. Also ich lese gerne auch solche Sachen und halt natürlich alle Stephen King-Verfilmungen irgendwie geguckt.
Aber dann, kennst du dann auch die Cody McFadden-Bücher mit Smokey Barrett?
Habe ich nie gelesen.
Also, weil das ist dann halt auch, das ist auch richtig brutal und dann halt einfach nur mit einer Frau als Protagonistin und die beim FBI arbeitet. Also, wenn du sowas geil findest, so richtig brutale Bücher, dann musst du da mal reinlesen. Okay. Also wirklich, die sind richtig geisteskrank.
Okay, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken, weil ich suche die ganze Zeit schon eine neue Reihe auf jeden Fall, weil ich finde es cool, wenn man so eine Reihe hat und die Charaktere sich halt so weiterentwickeln.
Was ich gerade noch fragen wollte bei den Stephen King-Verfilmungen, hast du den neuen It geguckt?
Ja, aber nicht den zweiten Teil.
Ah, okay, weil der erste so gut war?
Ja, also ich fand den ersten nicht so schlecht, muss ich sagen.
Ja.
Ich weiß nicht, ich brauche da jetzt auch keinen zweiten Teil von. Ehrlich gesagt, also für mich war die Geschichte nach dem ersten Teil einfach so abgeschlossen.
Ja.
Aber das Original quasi ist halt schon tausendmal geiler, ne? Obwohl, ganz kurz, das Original, da verwandelt sich der Clown doch in so eine riesengroße Spinne, ne? Ja. Und das hat mich so aufgeregt, regt mich auch immer noch auf. Ich finde es einfach so unnötig, dass der sich in diese scheiß Spinne verwandelt.
Das ist so ein bisschen typisch Stephen King, finde ich, dass der halt so, der macht richtig geilen Horror und zum Schluss ist aber immer so übernatürlich und irgendwelche Götter oder irgendwas super krasses oder sowas. Es wird immer so groß und so magisch und mystisch, dass ich dann raus bin.
Ja.
So, weil dieser echte Horror oder der so nah am echten ist mit so einem Funken, ja, der Clown macht irgendwie übernatürlichen Scheiß, aber es ist alles so grounded irgendwie. So, das ist richtig gruselig. Und zum Schluss, diese Riesenspinne hat kein Mensch Schiss vor.
Nee, genau. Es ist halt voll affig einfach.
Diese kleinen Anzeichen von irgendwas stimmt hier nicht, die sind perfekt. Das kann er richtig gut. Aber dann irgendwann wird es immer zu groß.
Misery ist zum Beispiel richtig gut, finde ich.
Oh, das ist mit der Autorin, ne?
Mhm.
Ja, der ist mega gut. Kennst du den?
Diese Szene im Bett, wo sie ihm die Füße abkloppt, ne? Ja. Mit dem Hammer, ey, es ist so hart.
Geht um so eine Autorin, nicht um so eine Autorin, um so eine Frau, deren Lieblingsautor eine Reihe von Büchern schreibt und dann ein Ende geschrieben hat, was ihr nicht gepasst hat, glaube ich. Und dann hat sie ihn gefangen genommen, gekidnappt und ans Bett gefesselt und zwingt ihn halt dazu, ein neues Ende zu schreiben und bricht ihm dann halt irgendwann die Beine, damit er nicht weggehen kann und sowas. Und es ist so eklig.
Ah, doch, warte mal. Ist das ein älterer Film?
Ja.
Ja, das ist voll doch, alt. Der Typ ist der, fährt er nicht mit dem Auto irgendwie in so einen Schneesturm und am Anfang tut sie so, als wäre, würde sie ihm helfen wollen. Ja. Ist das nicht mit hier Roseanne?
Nee,
mit der Schauspielerin?
Ich glaube, die heißt Katie Bates und ich glaube, die hat sogar für die Rolle einen Oscar gekriegt, meine ich.
So, aber ich glaube, das ist genug von Serien, Büchern und Filmen und allem Möglichen. Denn jetzt kommen wir mal zu dem, was du hier geschrieben hast als kleine Jungautorin.
Oh oh.
Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, die Bühne gehört dir und wir spitzen unsere Lauscher.
Sehr gut. Meine Geschichte heißt Der Raum. Panisch und völlig außer Atem reiße ich meine Augen auf. Die Neonröhren surren und flackern, mein Herz rast, ich atme schnell. Ich liege auf dem Rücken und starre an die Decke, versuche rauszufinden, wo ich bin. Mir ist heiß, so heiß. Ruckartig setze ich mich hin und scanne die Umgebung ab. Ich sehe einen langen Flur, graue Wände, grauer Boden. Es sieht aus, als würden sie miteinander verschmelzen. Es gibt keine Fenster, keine Türen oder Luken. Der Gang ist kahl und leer. Ich höre nichts, außer das Surren der Neonröhren und meinen eigenen Atem. Krampfhaft versuche ich mich zu erinnern. Wie bin ich hierher gekommen? Was habe ich als letztes gemacht? Wie lange bin ich schon hier? Habe ich diesen Ort schon einmal gesehen? Bin ich schon mal hier gewesen? 1000 Fragen schießen mir durch den Kopf. Antworten habe ich keine. Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich zu Hause war und dass mir dieser Ort irgendwie bekannt vorkommt. Ich reibe mir die Augen und stehe langsam auf. Ich habe Durst und mir ist so heiß. Langsam gehe ich den Gang entlang, als ich plötzlich etwas sehe. Ein Fenster und eine Tür, ganz am Ende des Flurs. Ich werde schneller, in der Hoffnung, einen Ausgang gefunden zu haben. Das Fenster erinnert mich an einen Verhörraum der Polizei. Ich gucke hinein und fahre erschrocken zusammen. Es ist ein Spiegel. Eigentlich sollte ich mich selber sehen, aber ich erkenne mich nicht wieder. Meine Wangen sehen eingefallen aus. Meine Haut ist fahl, meine langen dunklen Haare kleben strähnig an meinem Kopf. Wie lange bin ich schon hier? Mir fällt wieder ein, wie durstig ich bin. Mein Blick wandert zu der Tür, die links neben dem Fenster liegt. Eine schwere graue Stahltür, ohne Griff oder Schloss. Ich drücke mit beiden Händen gegen sie, schmeiße mich mit meinem ganzen Körper dagegen, doch nichts passiert. Ich versuche irgendwie Halt mit meinen Fingern zu finden, rutsche jedoch immer wieder ab. Ich klopfe wie wild gegen die Tür, schreie immer wieder. Hallo, hallo, ist da jemand? Lasst mich raus! Doch ich bekomme keine Antwort. Und dann sehe ich es. In der Ecke hinter mir, auf dem grauen Boden, liegt ein dunkler Briefumschlag. Ich lasse mich auf meine Knie fallen und öffne ihn zitternd. Auf weißem Papier steht in schwarzen, krakeligen Buchstaben geschrieben: Du hast zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du verdurstest. Möglichkeit 2, du nimmst den Ausgang. Guck durch das Fenster und du siehst deinen Weg nach draußen und frage nicht nach dem Warum. Darauf gibt es keine Antwort. Ich lese die Zeilen nochmal, drehe das Papier in meinen Händen und suche nach mehr Hinweisen. Welchen Ausgang? In dem Moment ertönt ein Klacken. Ich springe auf und gehe zum Fenster, das bis eben noch ein Spiegel war. Doch statt meines eigenen bleichen Gesichtes sehe ich jetzt einen Raum. Einen grauen Raum mit Neonröhren an der Decke und Holz an den Wänden. Links und rechts an den Wänden sind Holzplatten, jeweils drei übereinander, auf Kopf, Brust und Beinhöhe. Da, wo links das Holz ist, ist rechts nur eine kahle Wand und umgekehrt. Und ganz am Ende des Raums sehe ich eine Tür. Der Ausgang. Gerade als ich wieder zur Stahltür rennen will, sehe ich eine Bewegung. Auf der anderen Seite der Scheibe kauert eine Frau. Ihr Gesicht ist tränenüberströmt und mindestens so bleich und abgemagert wie meins. Ich hämmere gegen das Fenster und schreie, doch sie starrt nur abwesend vor sich hin. Plötzlich ertönt ein grelles Piepen, gefolgt von einem Summen, und ich sehe, wie die Tür am Ende des Raums hinter dem Fenster wie von Geisterhand aufspringt. Wieder hämmere ich gegen das Fenster. Lauf, lauf, hol Hilfe! Langsam und völlig kraftlos erhebt sich die Frau und in dem Moment wird mir klar, was es mit dem Holz auf sich hat. Auf einmal schieben sich riesige Holzbalken in unregelmäßigen Abständen aus den Wänden und prallen mit rapider Geschwindigkeit auf der gegenüberliegenden Wand auf. Mein Herz rast und ich realisiere, dass es so gut wie unmöglich ist, nicht von den Balken zerquetscht zu werden, wenn man zum Ausgang will. Ich schaue panisch zu der Frau, die wie in Trance mit dem Rücken zu mir vor den Balken steht und jedes Mal zusammenzuckt, wenn der Aufprall kommt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie mich überhaupt hören kann, rufe aber dennoch: Du darfst nicht einfach laufen, du musst einen Rhythmus oder ein Muster erkennen, sonst wirst du sofort zerquetscht. Doch sie reagiert nicht und starrt weiter vor sich hin. Ich habe mein Zeitgefühl komplett verloren und weiß nicht, ob wir so Minuten oder Stunden vor uns hinstarren. Immer mit dem dröhnenden Aufprall der Balken im Hintergrund. Ich spüre weder Durst noch Hunger. Eigentlich fühle ich gar nichts mehr. Weitere Minuten, oder sind es Stunden, vergehen, als die Frau plötzlich über ihre Schulter guckt, müde lächelt und losläuft. Nein, flüstere ich, in dem Wissen, dass es bereits zu spät ist. Ein Balken schnellt hervor, erwischt sie links am Kopf und drückt sie mit voller Wucht gegen die rechte Wand, als schon der nächste Balken aus der Wand geschossen kommt und ihren kompletten Körper zerquetscht. Ihr Blut spritzt überall hin und verteilt sich auf dem Boden, den Wänden, dem Fenster und dem Holz. Ich kneife meine Augen zu und halte mir beide Hände vor den Mund, um nicht loszuschreien. Eine gefühlte Ewigkeit stehe ich so da, als mir auffällt, dass der wummernde Aufprall der Balken verstummt und wieder nur das Surren der Neonröhren zu hören ist. Langsam öffne ich die Augen und erwarte, den mit Blutspritzern übersäten Raum zu sehen. Doch stattdessen blicke ich wieder nur in mein Spiegelbild. Ich scheine um Jahre gealtert zu sein. Tränen laufen mir über die Wangen. Mich überkommt ein Gefühl von kompletter Hilf- und Hoffnungslosigkeit. Ich fange wieder an zu schluchzen und schließe erneut die Augen, unfähig mich zu bewegen. In diesem Moment ertönt ein Klicken und die schwere Stahltür öffnet sich. Mechanisch setze ich einen Fuß vor den anderen mit dem Wissen, dass ich an der Reihe bin. Sobald ich den Raum betreten habe, fällt die schwere Tür ins Schloss. Wieder ertönt ein Piepen, die Ausgangstür öffnet sich, die schweren Balken schießen aus den Wänden und alles beginnt von vorne. Eine Ewigkeit starre ich auf die sich bewegenden Balken, immer noch mit der Hoffnung, ein Muster erkennen zu können. Doch es ist aussichtslos. Immer wenn ich glaube, eins gefunden zu haben, passiert etwas Unvorhergesehenes. Ich drehe mich zum Fenster, kann nichts erkennen und plötzlich rasen tausende Gedanken durch meinen Kopf. Wer steht jetzt von der anderen Seite davor? Ist es eine Frau? Ist es ein Mann? Bin ich vielleicht die Letzte? Wieso habe ich mich nicht noch einmal umgedreht, bevor ich diesen Raum betreten habe? Ich hätte eine andere Person doch sehen müssen. Da gibt es ja nur diese eine Tür, oder? Habe ich eine Tür übersehen? Doch all diese Gedanken sind plötzlich egal, denn ich weiß, dass ich sterben werde. Ich atme tief ein und renne los. Panisch und völlig außer Atem reiße ich meine Augen auf.
Meine Fresse.
Das war's.
Holy shit.
Ich fand's richtig geil. Also mir hat das, ich fand, man hat so voll, ich hatte im Kopf so direkt so natürlich so Saw-Bilder, aber auch von The Cube. Kennst du das?
Weiß ich gar nicht.
Das ist, glaube ich, so das Vorbild. Klassiker. So, ne? Cube Zero und Cube, ich glaube, wie viele Teile gibt's davon? Ich hatte davon mal irgendwie letztens mit einem Kumpel 2 oder 3 Stück geguckt. Und die sind alle fürchterlich, fand ich. Aber das ist halt auch so, das ist auch so leere Räume und da gehst du rein und dann passiert irgendwas. Und da gibt's halt welche, wo so Drahtseile sich durchspinnen und dann alle zerschneiden oder wo ein Flammenwerfer aus der Wand kommt. Und genau so habe ich mir diesen Raum vorgestellt, gerade auch, weil der so kahl war und so grau in grau und sowas.
Also ich, mich hast du hier völlig auf dem falschen Fuß erwischt und plötzlich die Balken kommen raus, Schlange gegen den Kopf und ich war am besten wieder noch abgetrennt und ich dachte so, holy shit, was geht jetzt denn ab? Hat mir aber richtig gut gefallen. Tatsächlich habe ich ganz kurz gedacht, bei dem, also offensichtlich hat sie das geträumt, ne? Aber ich habe so, bevor das kam, habe ich gedacht, okay, jetzt ist es vorbei, es ist halt so, ich weiß, dass ich sterben werde, ich atme tief ein und ich renne los. Und ich dachte nur so, fuck, wirklich. Und dann so, und dann war es doch so, okay, Happy End, irgendwie, sie wacht auf, alles nur ein Traum. Hat mir echt gut gefallen.
Das ist sehr
wirklich,
schön.
Hat mir wirklich richtig gut gefallen.
Sehr gut.
Ich finde auch mit diesem Aufwachen am Ende wird das so ein schöner Zirkelschluss, so, sie wacht am Anfang ja auch so auf und es ist auch so, dass man als Zuhörer die ganze Zeit versucht, sich das zu erklären und zum Schluss merkst du so, ah, alles klar, okay. Auch dieses, ich fand, dazu passt auch gut dieser Brief, so, frag nicht warum, so, es gibt keinen Grund, das ist, keine Ahnung, ich fand das sehr rund, hat mir sehr gefallen.
Sehr gut, dass man das alles irgendwie so verstanden hat, weil ich wusste dann auch nicht, ist es klar genug, dass sie wirklich nur geträumt hat, doch, mit dem letzten Satz.
Doch, ich fand schon, ich glaube, wenn man da, wenn man zuhört und diesen Satz mitkriegt, dann checkt man das auf jeden Fall.
Okay.
Aber, also, wie du es schon angesprochen hast, ne, es gibt The Cube, es gibt Saw, du hast jetzt auch so ein Szenario dir ausgedacht, aber glaubt ihr, es gibt einfach irgendwelche Irren, die Leute entführen und die in so Todeslabyrinthe schicken und einfach so wirklich sich, also, dass es jetzt nicht so bekannt wird und dann vielleicht auch nicht so inszenisiastisch irgendwie aufgezogen wird oder so, aber dass wirklich jemand einfach Leute irgendwo einspielt und sagt so, ich habe mir mal was ausgedacht, du kannst gewinnen. Also es ist ja vor allem immer dieses Vorgaukeln, ne? Auch bei Saw. Ja, du hast irgendwie, du warst irgendwie böse. Jetzt kannst du halt probieren, dein Leben nochmal irgendwie einen Sinn zu geben. Aber auch so, okay, du kannst verdursten. Oder du kannst dieses unausweichliche Labyrinth probieren, wo so ich nehme dich auf jeden Fall hops.
Ja.
So, aber ich gebe dir irgendwie noch eine Chance, was ja eigentlich viel sadistischer ist.
Ja.
Weil du dann jemandem dabei zuguckst, wie er das Unausweichliche, also in diesen unausweichlichen Todeskampf da geht.
Das fand ich auch bei deiner Geschichte, dass man halt merkt, wie verzweifelt sie ist, dass sie sich das ewig anguckt, einfach merkt, okay, es macht keinen Sinn. Und genau das Gleiche war ja mit der Frau vorher auch schon.
Ja.
Die war ja auch so mega hoffnungslos, dreht sich noch einmal um und dann ab und so. Und, das, und also zu deiner Frage, ich würde nie im Leben Geld dagegen wetten.
Nee, so. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es hier mal irgendwo Leute gibt, die so krank sind.
Es gibt halt so abgefuckte Menschen. Ja. Ich würde das nie im Leben ausschließen, dass das nicht irgendwo passiert. So, das, wenn jemand sagt dir, das passiert irgendwo, glaube ich sofort. Ja. Ohne Scheiß.
Einfach, weißt du, so ein Escape Room mit ohne Happy End. Wo, weißt du, wo du so, wenn du es verkackst, dann verkackst du es halt für immer.
Ja,
wenn,
so wie bei
einem Escape Room.
Hä? Hä, der Film ist doch auch so, dass du eigentlich nicht gewinnen kannst.
Welcher?
Escape Room.
Habe ich nicht gesehen.
Ich kenne ihn auch nicht.
Eigentlich? Nee. Ups.
Ja, Franzi, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Danke.
Willst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch dein Lieblingsritual und Geheimtipp an Halloween für Halloween geben? Gibt's bei dir irgendwas Bestimmtes zu essen?
Nee.
Oder einen Film, den du jedes Jahr guckst?
Nee, ich bin echt nicht so, also bei mir ist eigentlich so gefühlt das ganze Jahr über Halloween, was Filme und sowas angeht.
Sehr gut.
Also,
perfekt.
Ich bin nicht so, wie in Amerika die ganzen Leute so durchdrehen und so, ist nicht so meins irgendwie.
Wird nicht in Hof Co, gehen da nicht Leute rum und klingeln an der Tür?
Ich glaube, das erste Jahr.
Ist wirklich einmal gewesen?
Ja.
Witzig.
Aber danach nie wieder.
Nee, die haben sich gemerkt, bei euch gibt's nichts.
Ja.
Hast du Deko am Start?
Nee.
Kürbisse schnitzen?
Nee.
Gar nicht.
Nee, ich bin, also so Halloween ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich mag Grusel, aber ich finde halt, ich dekoriere auch nicht gerne für bestimmte Zwecke. Also ja, okay. So Weihnachten und so.
Na gut, aber dann hast du ja hier den Leuten was zum Halloween-Feiern mitgegeben auf jeden Fall. Ja. Was ich dann schön.
Was ja. Ich tatsächlich gemacht habe, was schon ein bisschen Halloween-mäßig war, ich war im Handlabyrinth im Klimansland. Und das war ziemlich gruselig, ehrlich
gesagt.
Waren
da auch. Ich fand das auch richtig geil.
Jo, wir waren da auch drin. Und wir haben uns wirklich fast in die Hose gekackt. Das war wirklich, wirklich gruselig. Das Allergeilste war, wir waren ja noch mit deinem kleinen Bruder da drin, Josh. Und dann haben wir haben uns die ganze Zeit mega, mega schreck. Und dann irgendwann hat Luca sich mit irgendwem da unterhalten, den er kannte. Und dann sind Josh und ich kurz um die Ecke gegangen und haben uns dann ins Mais geschummelt. Boah. Und haben uns so gedacht, naja, der wird uns ja jetzt schnell hinterherlaufen. Der hat sich nicht ein bisschen erschrocken. Nee. Ne?
Aber da kamen irgendwie zwei andere Gruppen ja. An uns vorbei. Die erstmal davon haben uns die ersten Gruppen überhaupt nicht bemerkt. Das war echt so, dass wir dachten, so Alter, du könntest so easy Serienkiller im Mais werden. Du bist ja unsichtbar einfach, dich bemerkt keiner. Und die haben sich richtig doll verjagt. Und dann haben wir Luca versucht, richtig doll zu erschrecken. War ihm scheißegal, leider.
Ich habe einfach alle Leute zurück angeschrien. Ja, ich werde so richtig aggressiv, wenn ich Angst habe. Und dann brülle ich denen einfach mitten ins Gesicht und die sind dann halt immer so. Uah.
Ich fand auch, das Krasseste waren die auf dich zugehen und nicht aufhören. Ja. Weil du denkst ja immer so, okay, der hat dir irgendwann, geht auf dich zu und erschreckt dich und dann hört er auf.
Er schmunzelt gleich selber. So
genau. Mäßig. Und ich gehe halt weg und lauf so weg und denkst so, okay, dreh mich um und er ist immer noch hinter mir.
Das fand ich auch
so,
richtig.
Das ist dein scheiß Problem.
Und der Typ mit der Kettensäge, Alter, wie weit der, also der ist uns durchs halbe Labyrinth hinterhergelaufen.
Vor allem hast du den auch gehört über das halbe Labyrinth. Du hast immer schon,
das war richtig geil.
Du hast immer schon in der Distanz gehört, so nun, 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 und dann Leute schreien rum und so. Das war richtig geile Atmosphäre. Hat mir auch mega viel Spaß gemacht.
Ja,
war,
ich fand's auch richtig
so eine Mischung
gut.
Auch, es war zwischendurch auch lustig, so, und dann aber wieder einfach so, dass du wirklich, wir haben auch gewechselt, wer von uns vorgeht, weil wir mehr Schiss hatten. Dann muss einer, wird zwischendurch stockdunkel und du bewegst dich wirklich so super vorsichtig vorwärts und hast immer Angst, dass dir gleich irgendwer entgegenspringt, so.
Ja, das fand ich auch richtig gut.
Und wenn ihr da wissen wollt, wie es da aussah, Leute, und wenn ihr da wissen wollt oder mehr dazu sehen wollt und erfahren wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall nächste Woche Sonntag an Halloween den YouTube-Kanal vom Klimansland auschecken. Denn da wird es ein Video dazu geben und eine kleine Zusammenfassung, was da alles in diesem Maisfeld eigentlich so passiert ist. Habe ich gehört.
Habe ich auch gehört.
Ich auch.
Das schaut euch mal an. Ja, also auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank, Franzi. Hat mega viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Halloween, wenn du auch wieder da bist, würde ich sagen.
Cool. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, mega. Auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Schön, dass du da warst.
Und genau wie wir uns bei Franzi bedankt haben, wollen wir uns auch nochmal bei euch bedanken. Denn ihr habt uns wieder unterstützt. Und zwar wollen wir einmal Danke sagen an unsere neuen Patreons. Und zwar einmal vielen Dank an Julia, vielen Dank an Yvette und vielen Dank an Lukas. Vielen Dank, dass ihr uns bei Patreon unterstützt.
Und dann haben uns auch noch ein paar weitere Spenden über unser PayPal-Konto erreicht. Und da möchten wir uns auch natürlich ganz herzlich bei Lennart und Long Yen bedanken. Vielen Dank, dass auch ihr uns finanziell ausgeholfen habt.
Und an dieser Stelle natürlich auch nochmal vielen Dank an alle, die uns bisher immer monatlich unterstützen. Also alle bisherigen Patreons und Steadies. Auch einen herzlichen Dank nochmal an euch.
Genau, falls ihr uns auch gerne unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Wir haben euch alle Links dazu in unsere Shownotes gepackt oder auch in unseren Link in der Bio bei Twitter oder Instagram. Klickt da gerne drauf, dort findet ihr alles sehr schnell.
Falls ihr uns anderweitig unterstützen wollt, dann freut es uns natürlich immer, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt, unsere Folgen hört oder uns zum Beispiel teilt bei Instagram oder wo auch immer und uns bei iTunes eine kleine Bewertung schreibt. Außerdem könnt ihr uns auch bei Instagram finden, denn dort haben wir eine Seite, wo wir immer ein bisschen Hintergrundinformationen zu den bisherigen Folgen posten, wenn sie denn wahr waren. Oder halt zum Beispiel auch ein Bild von unserem kleinen netten Setup hier im Klimansland posten werden. Oder haben wir sogar schon.
Haben wir sogar schon.
Als Teaser im Voraus. Das könnt ihr alles da finden. Also falls ihr mehr von uns sehen wollt, einfach gerne da reinschauen.
Genau, dort findet ihr auch immer die Abstimmung zu allen Folgen unserer Story. Das solltet ihr auf jeden Fall, also ihr habt mehr als einen Grund, um uns da zu folgen. Wo ihr uns auch folgen solltet, ist natürlich auf allen anderen Kanälen, die wir noch so haben. Wir sind nämlich zweimal die Woche fest auf Twitch. Wenn ihr also nicht genug von unseren Stimmen bekommt und sondern uns auch mal vor der Kamera sehen möchtet, wie wir Videospiele spielen, vornehmlich Horrorspiele, dann kommt doch gerne mal bei Twitch vorbei. Gaming aus dem Altbau nennt sich das. Den Instagram dazu mit demselbigen Namen findet ihr eben auch auf dieser Plattform. Instagram. Da würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Wir haben da auch noch einen Discord. Das ist unser Ort für unsere Community. Wenn ihr also Lust habt, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, dann gibt es auch dort einen Ort für euch.
Und wenn ihr auch in Zukunft keine weitere Folge von Geschichten aus dem Altbau verpassen wollt, dann denkt daran, den Podcast zu abonnieren. Folgt ihm einfach zum Beispiel bei Spotify oder wo auch immer ihr sonst euren Podcast genießt.
Wer weiß, ob es vielleicht in diesem Monat außerhalb unseres gewöhnlichen Rhythmus noch eine Folge gibt. Ich weiß es nicht.
Ach so, ja, Josh, vielleicht noch ein kleines Special.
Ich habe was gehört.
Ich habe gehört, da kommt noch mehr als eine Sache sogar.
Ich habe gehört, man sollte wirklich eben Sachen abonnieren, damit man auch dann darüber informiert wird, wenn mal was
genau
so kommt, oder?
Wenn man mal einfach mal das Gefühl hat, oh, vielleicht kommt ja nicht nur alle zwei Wochen was. So. Falls ihr nämlich bisher nur alle zwei Wochen reinguckt und einfach nur die oberste Folge anklickt, dann kann es ja sein, dass da mal was durch die Lappen geht. Und das wollt ihr natürlich nicht.
Genau.
Deswegen immer schön abonnieren.
Also abonniert diesen Podcast, hört uns, empfiehlt uns. Vielen Dank an alle, die bis zum Ende durchgehört haben. Von meiner Seite vielen Dank an Franzi.
Ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank an Franzi.
Und bis zur nächsten
Geschichte aus dem Altbau. Da muss ich, also wenn ihr bisher immer nur alle zwei Wochen reinguckt.
Alle zwei Wochen wird reingeguckt.